Diese Episode wird euch präsentiert von Cyclad,
das leichteste Bikepacking-Taschenset am Markt.
Herzlich willkommen bei Sitzfleisch,
dem Ultracycling-Podcast zum Transcontinental Race
mit Florian Kraschitzer
und Christoph Strasser.
Six, wenn ich die einfachen Sachen sage, dann funktioniert es auch. Ja. Gehen wir rein, oder? Es gibt nichts Aktuelles zu besprechen. Wir sind
es gibt doch ein bisschen was Aktuelles, habe ich mir vorbereitet, bevor wir beim DCR weitermachen. Wir haben nämlich wieder drei neue Supporter, bei denen wir uns ganz persönlich bedanken möchten.
Ja, und zwar bei der Carina, beim Sebastian und beim Tom. Danke vielmals, dass ihr uns auf Steady unterstützt.
Ja, vielen, vielen Dank. Wenn ihr uns auch unterstützen wollt, in den Shownotes haben wir den Link zu unserem Steady-Portal und da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten. Erstens, ihr hört dann alle Episoden werbefrei. Ihr könnt auch Bonusinhalte bekommen, unsere einmal im Quartal die exklusiven Frage-Antwort-Episoden, die es nur für unsere Supporter gibt. Dann gibt es auch die Möglichkeit, eine Grußbotschaft zu bekommen, ein T-Shirt und noch einige Dinge mehr. Das findet ihr alles auf unserem Steady-Portal, das in den Shownotes verlinkt ist. Und wir freuen uns über Unterstützung und sagen schon jetzt Danke.
Ja, und wem das ein zu großes Commitment ist und wer uns trotzdem gerne unterstützen würde, lasst uns eine 5-Sterne-Bewertung da. Das hilft dem Algorithmus. Kommentiert unter unsere Folgen. Macht's an unseren Umfragen mit.
Da schaut's ganz schlecht aus für die Flo übrigens.
Oder, und das hilft dem Algorithmus auch, empfehlt den Podcast weiter und nutzt dafür die Teilen oder Link-Teilen oder Weiterleiten-Funktion direkt in einem Podcatcher. Das hilft ungemein, also gerade bei Spotify und Apple Podcasts.
Ja, und weil wir gerade beim Kommentieren sind, das ist Vorschlag von uns. Wir möchten noch der Staffel zum Transcontinental Feedback und Fazit Folge aufnehmen und gerne Fragen beantworten, die ihr an uns beide habt. Das heißt, entweder schickt uns eine E-Mail, sitzfleisch@christophstrasser.at oder kommentiert am besten auf Spotify oder auf YouTube. Wir können alle Kanäle lesen oder schreibt ganz idealerweise in Flo eine Strava persönliche Nachricht. Das mag er sehr gern.
Ja. Und wenn's nur mir helfen wollt und nicht dem Straps und nicht dem Podcast, dann folgt's mir auf Strava. Ich bin kurz davor, die 2000 Abonnenten zu knacken und es wäre doch ein super Ding, wenn das bis zum Ende der TCR-Sonderfolgen geknackt werden würde.
Ich folge auf Strava nur 3 Personen und einer davon bist du. Also ich habe meinen Beitrag geleistet. Und was wir jetzt noch haben, bevor wir wirklich starten, ist
Feedback der Woche.
Auf Spotify hat Donut 1985 geschrieben, und zwar wirst du da zitiert: Es war 5 in der Früh, der Start war um 20 Uhr und du hast gesagt, also nach 10 Stunden. Und der Donut hat den Hashtag KraschitzerMath ins Leben gerufen. Was sagst du dazu, Flo?
ich sehe keinen Fehler.
Ja, dann ist gut.
In meiner Logik sind ja von 20 Uhr bis 8 Uhr in der Früh sind es ja 12 Stunden und dann 5 Uhr, also minus 3, also 10 Stunden, ganz klar. Das habe ich ganz, ganz klar im Kopf ausgerechnet. Aber ich habe ja gesagt, ungefähr um 5, also das kann schon sein. Dass
das Lustige war, ich kann mich noch genau erinnern, wie du das gesagt hast und ich habe mir gedacht, nein, ich habe schon so oft dich am Schmäh gehabt, ich sage jetzt nichts, ich halte mich zurück, aber es ist doch noch jemandem aufgefallen. Aber wie gesagt, es ist fast richtig.
Genau.
Ja, und dann haben wir noch von der Julia eine Nachricht bekommen, und zwar schreibt Julia: Danke fürs zweimal pro Woche Schema nach dem TCR. Das passt perfekt zu meinem Trainingsplan mit Krafttraining Dienstag und Freitag früh. Mit einer neuen Sitzfleischfolge im Ohr fällt das öde Krafttraining gleich viel leichter. Also bitte noch ganz lang das Schema mit 2 Sendungen pro Woche beibehalten, dann gehe ich auch ganz brav ins Fitnessstudio und mache mein Trainingsprogramm.
Ja, das zehrt schon an uns. Wissen wir nicht, wie lange wir den Rhythmus beibehalten können. Also wir sind einmal froh, wenn wir alle TCR-Folgen abschließen können. Und ja, versprechen können wir es nicht. Es wird unwahrscheinlich.
Die Frage ist, wie es beim Putzen geht beim Martin Moser, der jedes Mal, wenn er Sitzfleisch hört, das Haus putzt. Ob da nicht die Fliesen schon durchgescheuert sind irgendwann.
Der aber jetzt umgezogen ist und jetzt das gegenteilige Problem hat, er hat jetzt viel weniger zu putzen und jetzt haben wir zu viel Content für zu wenig Putzfläche. Also ich hoffe, er findet noch eine andere Möglichkeit, uns zu hören als beim Putzen.
Ich glaube, jetzt ist es soweit. Wir steigen wieder ein.
Genau. Und zwar haben wir aufgehört, praktischerweise fast so, als hätten wir es geplant, beim Checkpoint 3.
Das war nach dem großen Offroad-Stück von der Strada dell'Assietta mit der Abfahrt vom Col de Finestre nach Susa. Und dort waren wir beim Checkpoint 3, haben wir das letzte Mal nicht die Zwischenstände durchgegeben und haben jetzt dann lange gerade vor uns Richtung Turin und dann jetzt irgendwann so Richtung Südosten gehen in Italien.
Genau. Und du würdest gleich mal uns abholen mit einer kleinen Zusammenfassung, oder?
Genau, ich habe Sprachnachricht da und das ist ein bisschen ein Rückblick und eine Zusammenfassung von dem, was bisher und in der Abfahrt vom Col de Finestre passiert ist.
Soda, was gibt's Neues? Weil es gibt sehr viel Neues. Erstens, die Abfahrt vom Finestre, die dauert ewig, also wirklich gefühlt. Den halben Tag für den Tour sehr bedienend runtergefahren. Zuerst die Schotterstraßen, da ist natürlich für die Hand und die Nerven das ein bisschen anstrengend. Aber auch danach, also das ist wirklich, das hört einfach nicht auf. Und dann bin ich unten noch mit meiner, sagen wir, warmen Montur zum Checkpoint durchgezogen. 13, 14 Kilometer, glaube ich, waren das noch. Und dort haben wir dann einmal ein bisschen Hygiene gegönnt. Also da waren die freiwilligen Helfer ganz überrascht, wie man das jetzt machen kann. Ich bin nicht nur schon mit dem Trikot. Das habe ich da halt kurz runtergestellt am Boden, selbst stehend, nach 5 Tagen. Dann habe ich mir halt kurz, ja, beim Waschbecken frisch gemacht, das Trikot mit Seifen ausgewaschen, Sonnencreme eingeschmiert, die Haare ausgemacht. Genau, und jetzt fühle ich mich komplett wie neugeboren. Jetzt schaue ich noch, dass ich einen super Mercato finde. Futter nachkaufen, weil heute bin ich noch ziemlich mager ernährt. Ja, und dann gibt's nur mehr eins. Strasser Express schaltet in den 5. Gang. Muss aber sagen, ich habe 6-Gang-Getriebe, gell? Im 5. Gang, und dann wird jetzt einmal in der Ebene richtig, richtig Tempo gemacht. Und ich muss sagen, es motiviert mich unglaublich, dass ich gestern mir noch die Frage gestellt habe, wie soll ich den da vorne einholen? Wenn die nicht nachlassen, ich komme da nicht hin. Da war ich 5 Stunden hinten. Und jetzt ist es eine halbe Stunde. Also, es läuft super. Trotzdem, nicht übermütig werden, gleich weitermachen, geduldig bleiben, essen, trinken, nicht vernachlässigen und mit einem Auge im Hinterkopf ein bisschen so die Fähre im Hinterkopf vom Sonntagabend oder Sonntagmitternacht. Ob sie das ausgeht, hängt sicher noch ein bisschen vom Wetter ab, vom Wind. Aber möglich ist es. Aber es wird für alle knapp. Es kann sein, dass wir mehrere Leute schaffen. Es kann sein, dass es keiner schafft. Oder nur einer. Wir werden sehen. Spannend auf jeden Fall.
So, gut. Damit alles erzählt. Podcast beendet, oder?
Ja, ich habe.
Wir hören uns nächste Woche.
Ja, ich habe tatsächlich immer etwas längere Sprachnachrichten. Du hast immer sehr kurze, dafür mehrere. Ich habe eigentlich immer längere, weil ich mir gedacht habe, das ist für mich und meine persönliche Erinnerung einfach immer ganz, ganz nett. Also ich mag das gern, wenn ich dann einen Monat später nochmal die Sachen durchhöre und mich an alle Sachen wieder erinnern kann. Ja, kurzer Faktencheck noch. Es waren bis Checkpoint 3 auf meinem Garmin waren es 2170 Kilometer, die absolviert waren. Also wir sind noch knapp vor der Hälfte des Rennens.
Was ja ein Wahnsinn ist. Also ich glaube, ich habe dann später, es kommt wahrscheinlich erst nächste oder übernächste Episode, genau so eine Sprachnachricht, wo einem das dann einfach bewusst wird, wie unglaublich lang das Rennen ist. Also meistens ist man einfach so, zumindest ich, so in dem Modus drin, in diesem Rhythmus, fast in dem Alltag. Man fährt Radl, man isst, man geht schlafen, man fährt Radl, man isst, man geht schlafen und fährt immer so kleine Tagesetappen und wenn man dann irgendwann einmal drüber nachdenkt, das große Ganze verliert man irgendwie so aus dem Blick und dann holt man sich das einmal so vor den Vorhang und denkt sich, wow, ich bin seit 6 Tagen unterwegs, es ist gerade einmal die Hälfte, aber ich bin schon 2000 Kilometer gefahren, aber es kommen halt noch mal 2700, also das ist schon unglaublich, wenn man diese Realisierung dann plötzlich hat. Ich finde es gut, dass sie nicht ständig da ist, weil das hat mich gerade am Start so extrem gehemmt, dass ich mir gedacht habe, wie soll ich jemals 4700 Kilometer fahren? Das ist so eine große Distanz. Aber nie dran denken ist, glaube ich, auch nicht gut. Und wenn man sich dann so regelmäßig dran erinnert, was man schon geschafft hat, aber was noch vor einem steht, dann ist es, glaube ich, ganz gut.
Ja, und lustig ist auch, in meinem Kopf ist auch immer so hin und her. Manchmal denke ich mir, es ist unglaublich, wie wenig Kilometer man einen Tag macht bei so einem Rennen. Das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass ich halt noch die Race Across Americas in meinem Kopf habe, wo halt so Tagesdistanzen von 600 oder 700 Kilometer irgendwie ziemlich normal waren. Nur es ist ja ganz klar, du kannst unsupported, du hast längere Schlafpause, du stehst viel öfter, man fährt öfter durch Städte durch, teilweise halt die Routen halt nicht so um Städte herumführen wie beim Ram. Du musst einkaufen gehen, du musst dein Radl reparieren, du hast ein schweres Rad. Also logisch, dass man da irgendwo zwischen 300 und 500 Kilometer pro Tag fahren kann. So im Laufe des Rennens am ersten Tag geht natürlich ein bisschen mehr. Und manchmal denke ich mir halt so, ach, Wahnsinn, du sitzt 20 Stunden am Radl und am Ende kommen 450 Kilometer zusammen. Das ist eigentlich gar nicht so viel für die Zeit, aber andererseits ist es natürlich sehr, sehr viel. Das ist auch so ein Fakt, dass man hin und wieder dann klar wird.
Ja, man darf nicht vergessen, ich war Zeuge davon, ich bin im Auto gesessen, wie du in 24 Stunden über 1000 Kilometer gefahren bist. Aber davon ist man natürlich in so einem Rennen weit, weit weg.
Ja, und das liegt nicht nur am Zeitfahranzug und am Zeitfahrradl. Da habe ich auch ein bisschen andere Strategie gehabt mit Toilettenpausen zum Beispiel bei den 24 Stunden. Zu welcher Uhrzeit bist du dann jetzt wieder zurück zum DCR durch Turin gefahren?
Also genau, bei dir war es ja Samstag, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich bin jetzt knapp 24 Stunden hinter dir, einen ganzen Tag. Bei mir war es Sonntag. Ich war am Sonntag um 15
Uhr. Ich glaube, bei mir war es Freitag.
Ah, dann muss bei mir Samstag gewesen sein. Ihr habt es jetzt
aber
echt...
Bin mir auch nicht, aber das ist auch so ein Punkt im Rennen, man weiß ja dann immer, welcher Tag das ist.
Ja, andererseits, du redest von der Sonntagsfähre und die wäre sich nicht ausgegangen, wenn du erst am Samstag dort gewesen bist. Also wird schon stimmen, du Freitag, ich Samstag.
Ja, genau.
Genau, ich war um 15:30 am Checkpoint und es ist total witzig, ich habe meine Notizen vor mir. Es steht da Checkpoint 3, 15:30 und dann steht Schlafpause, unter Anführungszeichen, nach Turin. Also jetzt habe ich mein Strava offen, jetzt weiß ich, wo es genau war. Aber soweit war meine Erinnerung. Und die Schlafpause hat begonnen um 12:30. Das heißt, wir fahren da komplett. Jetzt kannst du das ausrechnen, wie viele Stunden sind. Diese Blöße gebe ich mir nicht noch einmal. Und 15:30 bis 0:30.
Vielleicht kommentiert es jemand. Hashtag Kraschitzermar.
Aber in dieser sehr langen Zeitspanne habe ich eigentlich gar keine Notizen, aber jetzt, wo wir drüber reden, fällt es mir natürlich ein. Also es ist so dieses Tal raus von Susa, leicht fallend, nach Turin und dann durch Turin durch wird es richtig zach. Also ich hab's wirklich super erwischt von meiner Route her. Ich bin so nur, Turin eigentlich nur gestreift, ich bin nur so außenrum durchs Industriegebiet und ich nenne es jetzt einmal Suburbs, aber es war richtig schlechte Straßen, es war richtig viele Ampeln, es war ständig rot gefühlt, es war richtig mühsam da durchzufahren, aber glücklicherweise relativ wenig Verkehr am Samstagabend. Da habe ich Glück gehabt, was das betrifft.
Ja, es sind es sind so circa 50 Kilometer vom Checkpoint bis Turin und ich habe mir dann auch schon gedacht, boah, das ist jetzt sehr geschmeidig gegangen. Ich bin da irgendwie durch so eine kleine Stadt durch und habe mir gedacht, das war jetzt so der Rand von Turin, wo ich da vorbei bin. Ich habe auf meinem Garmin halt immer so ziemlich detailliert die Karten gehabt, also ich hab jetzt nicht die große Karte gesehen, wo ich jetzt sehe, wo das Turin-Stadtzentrum ist, und dann ist mir erst bewusst worden, dass ich noch nicht durch Turin durch bin oder noch nicht an Turin vorbei, sondern das ist halt nur so ein Vorort war. Und ich bin dann tatsächlich danach ein bisschen frustriert gewesen, weil es war dann schon sehr, sehr anstrengend, als ich dann tatsächlich dann beim, ja, im Großraum Turin dann wirklich durch bin. Das hat Nerven gekostet, ja.
Bei mir war es dann durch Turin selber gefühlt gut gegangen. Jetzt genau die Ortsgrenzen und die einzelnen Kommunen habe ich jetzt nicht im Kopf. Aber bei mir war es gefühlt nach Turin, also zwischen Turin und Asti und Richtung Alessandria, da ist mir vorgekommen, man kommt aus dieser Stadt nicht raus, es hört nicht auf, es geht immer weiter und immer weiter, obwohl man schon eigentlich aus Turin draußen sein sollte. Und das war für mich viel zacher als die Ortsdurchfahrt selbst.
Ja, ich habe sogar meine Pläne für den Herbst, ich habe mir eine Woche Urlaub hoffentlich vorgenommen. Ich möchte mir die ATP-Finals im Tennis in Turin anschauen, das sind immer im November. Und in dem Moment habe ich gedacht, na, vielleicht doch eine schlechte Idee, vielleicht, vielleicht mache ich doch was anderes.
Ja, zumindest nicht mit dem Radl, vielleicht nimmst du die Ski mit, vielleicht kannst du schon in Sestriere Skifahren.
Ja.
Also das hat sich bei mir unglaublich gezogen. Also das war einfach mühsam. Und dafür hat es super Einkaufsmöglichkeiten gegeben. Ich habe mich super eingedeckt für die Nacht, bin dann da super dahin gefahren. Das hat schon gepasst, aber es war echt mühsam. Und dann habe ich durch die kleineren Orte, also durch Turin durch, finde ich, bin ich gut gefahren, aber danach durch die kleinen Orte immer durch die Fußgängerzone, immer übers Kopfsteinpflaster, immer Kerzen gerade durch. Das war einfach zart. Das war mühsam. Mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Deswegen habe ich auch keine Notizen dazu.
Werbung. Flo und ich haben sie in den letzten Monaten und Jahren immer mehr in den Unsupported Radsport verliebt. Das heißt, wir dürfen keine Unterstützung bekommen, außer auf Steady. Da freuen wir uns natürlich über Support.
Das war wirklich eine sehr gute Überleitung zu unserer schamlosen Eigenwerbung. Ja, also wir freuen uns über jeden Download, über jeden Stream, über jeden Kommentar. Aber ihr könnt uns natürlich auch, wenn ihr das wollt, finanziell unterstützen. Und das geht über Steady.
Auf steady.page/sitzfleisch gibt es 3 Pakete mit verschiedenen Angeboten, weil wir natürlich auch Mehrwert liefern wollen. Da gibt es zum Beispiel Pakete mit persönlichen Grußworten, mit T-Shirts, mit der Teilnahme an einer exklusiven Frage- und Antwort-Episode. Und natürlich könnt ihr unseren Podcast dann auch werbefrei hören.
Und wer sich jetzt denkt, ich höre über Apple Podcasts und ich möchte jetzt nicht noch eine weitere Plattform dazu nehmen, man kann uns auch über Apple Podcasts werbefrei abonnieren. Da ein bisschen teurer, weil da haben wir keinen Einfluss auf die Preise.
Wir bedanken uns auf jeden Fall bei allen, die das Angebot nutzen und die uns Support zukommen lassen.
Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Werbung Ende.
Das ist ganz lustig. Bei mir ist es nicht so gewesen, aber da sieht man wieder mal, wie das Routenplanen dann in den kleinen Details. Manchmal hat man Pech und Glück und manchmal wird auf der Karte nicht alles angezeigt, je nachdem, auf welcher Plattform man plant, aber da kann man sich zumindest Nerven sparen, auch wenn es manchmal durch die Stadt vielleicht tatsächlich kürzer ist, ist manchmal ein bisschen ein Umweg halt einfach entspannter. Wobei dann ist wieder die Sache, kann man dort gut einkaufen, kann man vielleicht im Zentrum mehr Geschäfte finden, wenn man etwas braucht. Also, aber es ist halt wirklich, finde ich, also die Tageszeit ganz ein großer Unterschied. Und nachdem man in dem Stadium des Rennens nicht mehr abschätzen kann, beim Routenplanen wird man da in der Tagesmitte durchkommen oder mitten in der Nacht, ist es natürlich immer ein bisschen, ja, eine Lotterie vielleicht beim Routenplanen. Ich sage einmal so, am ersten Tag kann man definitiv planen. Es wird mitten in der Nacht sein, da kann ich durch die Stadt fahren, da werden die Ampeln wahrscheinlich deaktiviert sein. Aber um eine Mittagszeit an einem Arbeitstag vielleicht ist mitten durch die Stadt halt nicht gut.
Genau. Und es war bei mir so, also ich habe ja ab dem zweiten Tag an der spanischen Nordküste immer wieder die Lale Wilcox getroffen. Es ist ja total lustig. Manche Leute fahren mit einem parallel. Das sieht man nie, aber man ist nie länger als 30 Minuten, eine Stunde auseinander. Aber das sieht man das ganze Rennen nie. Und dann gibt es Leute, die sieht man ständig. Und bei mir war das einfach so mit der Lale Wilcox. Wir haben uns ständig gegenseitig überholt. An einer Tankstelle ist mal der eine, dann ist die andere gestanden, dann haben wir uns auf der Strecke überholt, dann ist wieder wer einkaufen gegangen. Das war einfach ständig so. Und es war dann auf diesem Stück von Turin bis Alessandria genauso. Ich war einkaufen, dann ist sie an mir vorbei. Dann bin ich wieder zu ihr zugefahren. In so einem leichten Anstieg habe ich ein Rücklicht gesehen, das ist immer größer geworden. Dann ist mir die Akku-Bag aus der Tasche rausgeflogen, dann habe ich stehen bleiben müssen, dann war sie wieder weg, dann bin ich ja wieder hinterher, dann war ich in so einer kleinen Ortsdurchfahrt auf Kopfsteinpflaster kurz hinter ihr, vor neben ihr hin. In dem Moment fällt mir mein Parmesan-Käse aus meinem Food-Pouch raus, weil ich in so ein riesen Schlagloch reingefahren bin, dann habe ich natürlich stehen bleiben müssen für meinen Parmesan.
Übrigens, hast du so einen Parmesan-Keil mitgehabt, so einen richtigen?
Nein, es gibt so Parmesan-Würfel. Und
so eine Snackgröße, so 1 Millimeter Größe?
Zum Snacken, ja. Die Heuraten sind mir rausgefallen, die habe ich natürlich aufgesammelt, war ja schon drum. Dann war sie wieder weg. Dann bin ich wieder hinterher, dann haben wir uns wieder getroffen, dann vor kurz waren wir nebeneinander, ich wollte gerade Hallo sagen, auf einmal biegt sie rechts ab, weil sie eine andere Route durch die Stadt gehabt hat. Und so ist das wirklich diesen ganzen Tag, den ganzen Abend gegangen, immer wieder haben wir uns getroffen, immer wieder haben wir uns gesehen. Und das letzte Mal dann, kurz vor meiner Schlafpause, ich habe das Hotel schon gebucht gehabt und dann bin ich, es war so windig irgendwie oder Fahrtwind, das hat irgendwie das Telefonieren nicht so gut funktioniert, bin stehen geblieben, um mit meiner Vermieterin zu telefonieren und die hat mir erklärt, was der Code ist, wo die Schlüsselbox ist und in dem Moment ist die Lale wieder vorbeigefahren und dann habe ich sie an diesem Tag zumindest nicht mehr gesehen. Aber es war wirklich, also wir haben uns da so oft gesehen und gegenseitig überholt, aber niemanden anders. Das war total, total komisch, weil wenn ich mir das Real Life anschaue, Follow My Challenge, da waren ganz viele Leute rund um uns, aber die habe ich nie gesehen.
Ja, du hast jetzt unbeabsichtigterweise die perfekte Überleitung zu meinem nächsten Einspieler gemacht. Ich muss auch dazu sagen, Flo, wir bereiten uns jetzt nicht so vor, dass ich deine Videos oder Sprachnachrichten kenne und du auch nicht meine. Das heißt, ob wir es immer zum perfekt richtigen Zeitpunkt einspülen und wer den nächsten liefert, ist immer relativ spontan, aber in dem Fall hat es jetzt perfekt passt.
Alles schon dreckig alles, die Linsen. Ja, mir kommt bald vor, weißt du, wenn man ein bisschen sudert, gibt es nochmal zwei Möglichkeiten. Entweder man ist wirklich chronisch im Selbstmitleid und glaubt, alles ist gegen mich oder die ganze Welt ist gegen mich. Das ist auf keinen Fall. Manchmal ist Sudan einfach nur um ein bisschen Dampf ablassen, statt irgendwie alles einfressen. Und dann geht es wieder leichter, ne, wenn es einmal ausgesprochen ist. Und heute hat es mich einfach so richtig angefuckt. Obacht. Der Bosoni, der Hund, ich komme mit 42 Watt auf der Ebene daher, 34 km/h und er fährt dann einfach innerhalb von 5 Minuten siege ich nochmal einen Punkt und nach 10 Minuten siege ich nichts mehr. Der fährt einfach einen 40er. Und das habe ich schon zum zweiten, dritten Mal gesehen. Ich weiß nicht, wie die Havara fährt. Das ist unglaublich. Das hat mich ein bisschen beschäftigt und dann halt das Ding abputschen, aber über so einen Eisenspitz drüber gefahren bin, rote Ampelnhaufen weiß, Bahnübergang und dann einfach ein bisschen der Mann mit dem Hammer, nachdem der Vormittag oben auf der Hechen am Berg so intensiv war. Naja, und jetzt fahre ich eh da hin und da in Mustala oder Mubala, glaube ich heißt es dort, birgt man Richtung Genua dann von der Straße weg und rein in diesen Groben, wo wir uns dann durchhandeln bis La Spezia. Dann geht's Brettlein in den Strand runter bis Pisa und dann die Hügeleine nach Siena. Ich glaube, da werden alle die gleiche Route fahren, da gibt's nur eine vernünftige. Genau. Und jetzt fangen wir langsam an zum Hochrechnen. Die Fähre ist noch über 1000 Kilometer entfernt und nur mehr 48 Stunden Zeit. Also, ob das geht, ist schwer zu sagen. Es ist verdammt optimistisch, wirklich. Und vielleicht schaffen es die zwei Fuhren, vielleicht schaffen es alle Vierer, vielleicht schafft es keiner von uns. Und jetzt ist halt die Frage, pokern, viel hinhalten und es vielleicht trotzdem nicht schaffen, weil einfach die Ortsdurchfahrten, die roten Ampeln, es einkaufen, du stehst an der Kasse, es dauert alles ein bisschen und das kannst du nicht verhindern. Und es kostet einfach 3 km/h Schnitt. Ja, oder Montag 12 Uhr Brindisi ist die Alternative, statt Sonntag Mitternacht in Bari. Ist halt 120 Kilometer in Italien und 120 Kilometer in Albanien mehr zum Fahren. Werden wahrscheinlich ein paar Leute drauf scheißen und lieber länger warten in Bari, wenn es um nichts geht. Aber wenn es um den ersten Platz geht, ist das natürlich eine Option.
Da war jetzt viel drin, vielleicht gehen wir es Punkt für Punkt durch. Nummer 1, du sagst, Richtung Genua durch den Graben zu fahren, ist die einzig sinnvolle Option. Das war dann auch meine Routenentscheidung und für mich war es klar, weil es die kürzere ist. Aber ich hätte mir schon vorstellen können, dass du und vielleicht ein paar andere über Bologna fahrt. Aber das ist der komplette Ausreißer gewesen, oder? Das hat fast niemand gemacht, was mich ein bisschen überrascht hat.
Ja, ich habe mir das im Vorfeld überlegt, über Bologna zu fahren, war für mich aber, wenn ich die Routen dann verglichen habe, deutlich langsamer. Also man hat viel mehr Zeit braucht und die Höhenmeterersparnis war wirklich nur ganz wenig, weil diese Route, die meisten gefahren sind und auch wir beide, die war auch überraschenderweise sehr flach. Also es hat da nicht so viele Höhenmeter drin gegeben, was eigentlich verwunderlich ist, weil es dort doch sehr bergig ist und sehr hügelig, aber das war wirklich eine sehr gute, angenehme Straße und deswegen war für mich Bologna überhaupt keine Option. Und ich glaube, auf der Heatmap von Follow My Challenge sieht man, dass das wirklich sehr, sehr wenige gemacht haben. Ein paar aber doch.
Ja, also es schaut, wenn man jetzt auf die leere Karten schaut, schaut es irgendwie vergleichbar aus oder schaut es irgendwie von Bologna flächer aus. Und ich war dann, wie ich es dann tatsächlich geplant habe, diesen Abschnitt, war dann auch tatsächlich überrascht, wie wenige Höhenmeter das sind, unter Anführungszeichen. Es sind eigentlich nur 2 Pässe. Und der erste Pass in diesen Graben rein, der rollt super, der ist nie besonders steil, der ist recht lang, es ist nie unangenehm, da ist man recht schnell drüber. Und dann ist nur ein zweiter, kurzer, steiler Pass. Und dann, wie du sagst, bis Pisa dann nur mehr flach, was, wenn man sich die Karten und das Höhenprofil anschaut, nicht so arg ausschaut, aber dann tatsächlich super zum Fahren gegangen ist.
Und über Bologna hätte man dann eben das ganze Gebirge auch nochmal durchqueren müssen. Da waren die Höhenmeter sehr, sehr ähnlich. Das haben wir beim Unknown Racer in der Ort gehabt, wo wir halt von Süden Richtung Bologna gefahren sind.
Ich nicht.
Du bist quer über alle Berge drüber gefahren.
Ganz genau.
Ja, und zu dem Video noch ganz kurz, zu dem Einspieler, also das erste, was ich gesagt habe, war eine dreckige Linse. Das war so lustig. Das ist mir aufgefallen bei allen Videos von allen Teilnehmern. Immer wenn irgendjemand so Updates postet, das Handy ist dann schon so verschmiert und dreckig und die Bilder werden immer verschwommener und das ist mir da in dem Fall auch selbst aufgefallen, das hat mich sehr amüsiert.
Ja, also auch bei mir, es wird dann immer drüber, jedes Foto.
Ja, und was ich auch gesagt habe über Victor Bossoni, das war einfach, was der in der Hitze des Gefechts, es hat mich einfach wirklich in dem Moment sowas von beschäftigt, wo ich mir gedacht habe, wie kann das sein? Also die ganze Geschichte war so, ich war beim Checkpoint ja vor ihm und habe dann aber, während ich einen Defekt repariert habe, da bin ich nämlich über so ein Metallteil drüber gefahren, wie wir eh gerade gehört haben, und ich habe da halt Schlauch gewechselt, war grundsätzlich super zufrieden mit meinen Mondo 32 mm und den Aerotan Schläuchen, aber gegen ein spitzes Metall hat natürlich kein Reifen eine Chance. Hab den Schlauch gewechselt und war glücklicherweise gerade neben einer Autowerkstatt und war dann dort drinnen und hab dort gefragt, ob ich mit dem Kompressor und meinem Adapter, ob man da schon die Luft aufpumpen können. Das war ja quasi eine öffentliche Werkstatt. Insofern haut das auch mit dem Reglement hin. Und das hat ein bisschen gedauert, weil ich musste erst den Kompressor aufpumpen und der war so groß wie eine Badewanne. Und weißt du, wenn du ein riesengroßes Luftdruckgefäß hast, dauert das eine Zeit, bis da drinnen der Druck aufgebaut ist. Und ich habe dann die Zeit genutzt, um meine Kette das erste Mal im Rennen sauber zu machen. Also kurz abwischen mit einem trockenen Tuch. Ich habe dann noch vom letzten Lebensmitteleinkauf so Servietten gehabt, habe in Staub abgewischt, der auf der Asiette quasi auf die Ketten draufgekommen ist. Und das Gute ist ja bei gewachsenen Ketten, dass da nichts drauf kleben bleibt. Also da geht der Dreck wirklich leicht weg. Und dann ein bisschen Dry-Fluid drauf getropft. Und das war jetzt so noch 2300 Kilometer circa. Also war das ziemlich super, wie lang das ganze Setup gehalten hat mit unserer Baranski-Spezialkette und dem Dry-Fluid. Genau, und während ich da halt in der Werkstatt war, ist der Viktor vorbeigefahren und ich habe ihn dann wieder eingeholt. Habe ich zumindest gedacht, ne, und als ich halt ein bisschen näher gekommen bin und ich halt mit 240 Watt gefahren bin und 34 km/h, ist er dann einfach von mir davon gezogen und es hat mir einfach wirklich, ich habe mir gedacht, hey, normal mit der Geschwindigkeit nach 5 Tagen Rennen hole ich die Leute schon ein, aber in Viktor bin ich nicht eingeholt. Er ist dann einfach von mir konstant davon gefahren, bis ich ihn mehr gesehen habe. Das hat mich echt fertig gemacht in dem Moment.
Ja, wie weit bist du noch gekommen? Wo hast du geschlafen?
Ich war danach noch einmal frustriert. Also jetzt wieder zu unserem Deutsch- und Dialektkurs Sudern. Magst du das kurz erklären?
Meckern.
Jammern. Genau.
Genau.
Und hin und wieder finde ich das halt wirklich ganz okay, das einfach rauszulassen. Und ich war deswegen auch so richtig frustriert, weil ich ja noch einen kleinen Navigationsfehler gehabt habe, nachdem ich beim Bahnübergang relativ lang gestanden bin. Und da habe ich das halt einfach wirklich in dem Moment so verflucht und bin jetzt wieder kurz davor, dass ich anfange zum Jammern. Und dieser virtuelle Partner, du hast dir das gleiche Garmin-Gerät, wie hast du mit dem dich arrangiert? Weil ich finde es halt so fürchterlich, du hast einfach auf der Karte das Dreieck, das bist du, du fährst deinem Track noch, du musst aufpassen, dass du ein paar Kreuzungen richtig abbiegst und dann hast du plötzlich den virtuellen Partner und hast ein zweites Dreieck auf der Karte und du kannst das nicht deaktivieren, es ist unmöglich, du kannst das nicht ausschalten, es ist sowas von sinnlos.
Ich möchte verweisen auf ein Posting, mir fällt jetzt leider der Name nicht ein, ein Kommentar, man kann es jetzt ausschalten.
Es ist ein neues Update, es ist ein paar Tage vor dem DCR rausgekommen, damals in der Beta-Version und die installieren wir sicher kein Beta-Versions-Update vor einem großen Rennen. Ich meine, das ist ja noch das Ärgste. Aber ja, dieser virtuelle Partner hat mich einfach verwirrt und es hat glücklicherweise nach 5 Jahren, wo es glaube ich sehr viel Beschwerden gegeben hat, hat es jetzt endlich die Möglichkeit gegeben, dass man deaktivieren kann. Also das ist vielleicht ein Update, das ich mir echt installieren werde.
Ich muss sagen, ich bin so langsam, dass mein Virtual Partner relativ schnell aus meinem Blickfeld draußen ist. Es ist halt bei jedem Verfahrer.
Ist er wieder auf gleicher Höhe?
Ist er halt wieder da. Und er ist dann aber relativ schnell aus meinem Blickfeld draußen. Und deswegen hat es mich nicht so gestört. Und natürlich, je länger die Route ist, desto mehr Vorsprung hat der Virtual Partner. Und irgendwann beendet er die Route und du weißt, okay, in 5 Stunden bin ich dann im Ziel. Aber hat mich diesmal nicht so gestört, wie es schon hat in anderen Rennen.
Ja, ich mache das immer so, dass ich, wenn ich die neue Route starte, manchmal vergiss ich drauf, aber grundsätzlich dann ist das Erste, was ich mache, den virtuellen Partner einstellen auf 30% Geschwindigkeit und fahre halt extrem langsam und dann bin ich immer vor ihm. Dann kann man beim Navigieren nicht dazwischen kommen, aber das denkt man halt nicht immer. Ja, genau, das war jetzt alles in dieser Sprachnachricht drinnen. Wie ist es dir gegangen mit der Kette? Wie oft hast du nachbehandelt?
Ich habe ein bisschen was von meinem Dry Fluid verwendet, aber ich habe die relativ volle Dose wieder, Tube wieder mit haben genommen. Aber ich kann jetzt nicht sagen, wann und wo. Ich bin ja ein paar Mal nochmal in den Regen gekommen. Ich glaube, nach dem Tourmalet kann sein, dass ich das erste Mal ein bisschen Dry Fluid drauf getröpfelt habe. Aber ich kann es echt nicht mehr sagen. Ich habe jedenfalls überhaupt keine Probleme mit der Kette gehabt. zu keinem Zeitpunkt. Also sie war nie verschmiert, sie war nie dreckig, sie hat nie gequietscht oder so, sie ist auch nie ausgetrocknet. Also das war echt wirklich das perfekte Setup. Also ja, auch wenn man sagt, die gewachsenen Ketten halten nicht so lang, aber in der Kombination mit dem Dry Fluid 4700 Kilometer eigentlich problemlos.
Genau, ich muss auch sagen, ich muss mir jetzt die Kette erst einmal anschauen, ob sie noch weiter zum Fahren geht. Von der Länge her, weil die hat jetzt schon ein paar Kilometer drauf. Aber normal fahre ich meine Ketten ja, das darf ich jetzt offiziell gar nicht sagen, aber sagen wir mal vielleicht ein bisschen länger als offiziell empfohlen. Mal schauen, wie sie jetzt da benannt ist.
Sonst geht es immer noch für einen Heimtrainer.
Ja, richtig, richtig. Busala heißt übrigens der Ort, wo man dann vor Genua nach Osten abbiegt in dieses Tal. Das habe ich in der Nachricht ein bisschen falsch gesagt. Ja, und für mich war das dann so, die Einfahrt in das Tal war gegen Abend hin, also das ist dann langsam dunkel geworden und es war irrsinnig viel los in den Dörfern, wo man da durchfährt. Also da war richtig, das war eben jetzt bei mir Freitagabend, da war richtig Party und überall ist gefeiert worden und viele Feste. Das war eigentlich sehr, sehr schön und das war dann auch wieder die Zeit, wo man sagt, hey, der Stress des Tages lässt nach, der Frust verschwindet und die Sonne geht unter und dann wird es friedlich auf der Straße und da kommt man wieder so besser in die gute Stimmung rein.
Bei mir, ich habe, bevor man da in diesen Gebirgszug reinkommt, das, was ich beschrieben habe als nach Turin, unter Anführungszeichen, es waren fast 150 Kilometer nach Turin, nach Novi Ligure, no? Aber kurz bevor man in den Anstieg reingeht, in Serra Valle Scrivia geschlafen. Und wie ich schon gesagt habe, ich habe um 0.39 Uhr eingecheckt und bin um 4.59 Uhr weitergefahren. Das heißt, ich war dort 4 Stunden 20, habe davon 3 Stunden geschlafen. Es war ein bisschen blöd, es war Airbnb mit Schlüsselbox und das war so ein 80 Quadratmeter Apartment und das Schlafzimmer und das Badezimmer waren wirklich an komplett anderen Enden. Bis ich da geduscht habe und alles, die Radlhose gewaschen habe, bin ich ein paar Mal hin und her gerannt. Und sie hat mir ein Frühstück aufgedeckt auf dem Tisch, das habe ich noch mitgenommen. Deswegen gesamte Standzeit ein bisschen länger. Ich habe dann mein Strava abgedruckt und gespeichert und es war wirklich, also von Briançon bis zu dieser Schlafpause, inklusive Parcours und Checkpoint, es war wieder, wenn man sich es jetzt so anschaut, relativ kurz, 258 Kilometer, 17 Stunden verstrichene Zeit, also 17:17 und 14:50 Zeit in Bewegung. Also diese, wie die Tage davor, diese viele Stehzeit habe ich jetzt nicht mehr gehabt. Also von den 2,5 Stunden, die ich da Stehzeit gehabt habe, war fast wahrscheinlich eine Stunde Checkpoint-Server. Und das habe ich schon in der letzten Episode gesagt, dass ich da einfach Zeit verschwendet habe. Also ich habe durch diese Stehzeit keinen Benefit gehabt. Das hat dort nichts zum Einkaufen gegeben. Ich bin da einfach nur irgendwie so leer und leer im Kopf, leer an den Beinen herumgesessen und habe einfach in die Luft gestarrt. Das war blöd. Aber ansonsten, wenn man denkt, dass da die Asieta dabei war, 50 Kilometer Gravel auf über 2000 Kilometer, war das schon in Ordnung.
Auf über 2000 Meter Höhe.
Genau.
Du, oder?
Ja, genau. Und ja, 250 Kilometer klingt wenig, aber nach 6 Tagen war es dann im Endeffekt schon in Ordnung, vor allem weil es nur, unter Anführungszeichen, 17 Stunden waren. Die Schule geht wieder los, die Uni geht wieder los und der Straps muss wieder zum Arbeiten anfangen.
Ja, genau so ist es. Und vor allem die Radlsaison geht langsam zu Ende und die Vortragssaison startet jetzt dann wieder. Und am 23. Oktober habe ich meinen ersten Vortrag heuer in Bayern, in Traunreuth. Dann gleich am nächsten Tag, am 24. Oktober, in der Bachschmiede in Salzburg. Und am 25. Oktober in Oberösterreich, in Neuhofen an der Krems.
Holt euch eure Tickets und schaut euch an, was der Straps so zu erzählen hat.
Ja, es wird ein bisschen was rückblickmäßig vom Race Across America geben über die 24 Stunden und 1000 Kilometer und natürlich ganz, ganz viel und vor allem aktuelle Geschichten und Anekdoten vom Transcontinental Race. Keine Angst, auch wenn jetzt die Schule losgeht, man muss nichts lernen und man wird nicht geprüft. Aber es wird trotzdem sehr lustig und sehr spannend werden. Unter www.christophstrasser.at findet ihr die Details zu den Veranstaltungen und könnt euch dann auch auf www.ultracyclingshop.com Tickets kaufen oder ihr bestellt euch gleich eine Cycle-Tasche mit oder nehmt noch ein Schuh dazu oder ein paar T-Shirts, unter anderem auch die Sitzfleisch-Kollektion.
Ja, ich habe mir auch dort eine Unterkunft gefunden, die war super, ich war glaube ich irgendwann Mitternacht oder um 1 in der Früh dort und Vermieter, ich habe es über Booking gefunden, der Vermieter hat mir noch die Tür aufgemacht, hat mir alles gesagt, da war so was zum Essen und Trinken vorbereitet, Dusche und Heizkörper zum Gewand trocknen, da wäre ein kurzes Gewand wieder gewaschen, was ich nicht jede Nacht gemacht habe, aber in dem Fall schon, und dann war ich eigentlich sehr glücklich und zufrieden, als ich mich ins Bett gelegt habe.
Genau, wie gesagt, ich bin dann, jetzt ziehe ich es auf Strava, am Sonntag bin ich dann weitergefahren, also das Ganze, was wir jetzt besprochen haben, ist bei dir am Freitag, bei mir am Samstag passiert. Und nachdem ich schon eine Zeit unterwegs war, habe ich ein WhatsApp von meiner Vermieterin gekriegt.
Ah ja, und meine Verbrechensserie durch Europa geht weiter. Ich habe jetzt da in einem Airbnb auch die Kurtaxe geprellt. Aber fairerweise hat sie mir das nicht vorher gesagt, sie hat mir jetzt gerade ein WhatsApp geschrieben. Dass ich doch 2 Euro, wo die 2 Euro sind, die ich am Tisch hätte legen sollen, die Ortstaxe. Ja, mein Lauf geht weiter, hoffentlich. Lassen Sie mich dann wieder einreisen in die EU von Serbien mit meiner kriminellen Vorgeschichte.
Es ist witzig. Noch einmal der Aufruf, bitte da draußen, wer aus der Branche kommt, sagt uns, warum das so ist.
Ja, aber das war wirklich, vor allem weil es ein Airbnb war, habe ich das jetzt gar nicht so am Schirm gehabt, dass das zu zahlen wäre, habe ich nicht gewusst und sie hat es mir auch nicht geschrieben. Ich habe dann auch extra noch den ganzen WhatsApp-Verlauf mir angeschaut, wo sie mir das Schlüsselfach und alles erklärt hat und mit ihr telefoniert habe ich auch und sie hat es mir nicht gesagt. Also das war ein ehrliches Missverständnis, also es war sicher nicht vorsätzlich. Genau, du hast ihn eh schon angesprochen, diesen Graben, diesen Pass, also kurz vor Genua biegt man nach Osten ab. Das war bei mir in den Morgenstunden, kein Verkehr, wunderschöne Straße. Und dann ist es tatsächlich passiert, es war dort relativ einfach die Planung, es waren nur 2 Band Roads und das waren so Autobahntunnel, so hat es zumindest auf der Google-Karten ausgeschaut, als man die Band Roads angeschaut hat. Und dann ist es mir tatsächlich fast passiert, dass ich da irgendwo die Abfahrt verpasst habe, auf der Passstraße, wo das dann in diese, also es ist keine richtige Autobahn, es ist mehr so eine Schnellstraße. Und dann bin ich plötzlich auf dieser Schnellstraße und stehe vor diesem Tunnel, der dann als Band Road markiert ist. Ich habe es zum Glück rechtzeitig erkannt und habe dann, also das waren vielleicht 2 Kilometer also wieder zurück und dann wieder auf die richtige Passstraße. Aber das war tatsächlich, hätte ich mir also bei der Planung wirklich nicht gedacht, dass ich in die Nähe von diesem Tunnel auch nur komme, weil es irgendwie so klar als Autohauptstraße erkennbar war. Aber zum Glück war ich da wach und habe das rechtzeitig erkannt, weil wenn man da vielleicht in einem schlechteren Zustand hinkommt, nicht genau schaut, dann rollt man in diesen Tunnel rein und dann kann sein, dass man sein Rennen schon beendet.
Ja, wenn das der Tunnel ist, den ich auch meine, dann ist das, glaube ich, so ein richtig gefährlicher Tunnel. Also da geht es da nicht darum, ob du disqualifiziert wirst, sondern das ist dann, glaube ich, wirklich lebensgefährlich dadurch. Wenn das der ist, südlich von Lazio, da ist ja davor noch so eine Brücke, wo man über so eine Schlucht oder ein Tal drüber fährt. Ist das?
Ganz genau das, ja.
Ja, das so wie man nämlich auf Google Street View angeschaut beim Planen und ich war mir auch sicher, dass allein diese Brücke, die will man schon nicht fahren, weil der ist wirklich hoch, wirklich lange mit ganz hohen Leitplanken auf der Seite, wenig Platz an doppelter Sperrlinie in der Mitte. Ich glaube, ich bin da auch im letzten Moment noch abgefahren. Ich war schon quasi am Weg zu der großen Brücke, nur bei mir war es halt quasi stockfinster die Nacht vorher und da habe ich das relativ spät erkannt, aber auch noch im richtigen Moment. Und dann bin ich jetzt quasi, da ist man talabwärts gefahren und dann am nächsten Berg wieder nach oben, damit man quasi diesen Tunnel umfährt.
Genau, es war bei mir einfach irgendwie so schlecht zu erkennen, weil die Abfahrt auf die Passstraße, wo man fahren darf, hat auf Google Maps irgendwie so ausgeschaut, als würde die unten durchgehen. Ja, man ist schon so halbert auf der Brücke oben und denkt, okay, die geht unten durch, wie komme ich da hin, auf die komme ich nicht. Und dann im letzten Moment sieht man diese Abzweigung und ja, also zum Glück bin ich nicht draufgefahren und habe keine Zeit dadurch verloren, war nicht in Gefahr, es war wenig Verkehr, aber ja, so schnell geht's. Also man kann da wirklich sich sein Rennen kaputt machen mit sowas.
Also meine Schlafpause war kurz nach Sestri Levante, wo man zwischendurch wieder mal ganz an die Küste nach unten kommt. Da geht es mal ein Stück nach oben, dort habe ich geschlafen und in der Früh habe ich dann ein bisschen länger gebraucht, um wieder in die Gänge zu kommen.
Bis deppert, heute war schon wieder ein sehr zäher Beginn. Die 3 Stunden schlafen fühlen sich halt immer kürzer und immer ein bisschen geschissener an das Aufstehen. Was irgendwie klar ist, aber es hilft dir nichts. Nach 3 Stunden auf. Dann war die Zufahrt, weil das war auf einem Bergerl oben, ziemlich ganz oben, wo es sehr steil runtergegangen ist zum Meer. Jetzt war die Zufahrt zum Haus, so 150 Meter, ich weiß nicht, 30% bergab. So 2 italienische Autos sind oben gehängt. Auf die Einfahrt, ich weiß nicht, wie der da oben und auffährt. Es war jetzt am Aufgehen für mich. Und es hat dann gleich angefangen zum richtig schütten. Es hat Vollgas runtergehängt. Mein Nike Badl, Socken, mein Luxusgegenstand. Ich habe in der Früh noch nicht gewusst, dass es regnet. Ich habe gedacht, heute ist der Tag. Heute heißt es hinhalten, heute heißt es Gas geben. Der hat dann immer neue Socken. Waren nach 3 Minuten original durchnass. Ja, und dann, scheiße, ich bin noch nicht bereit. Ich muss einen Powernap machen, ich komme nicht in die Gänge, es ist ganz schlimm. Aber wenn du durchnass bist, wo willst du dich da hinlegen für 10 Minuten? Das geht ja nicht, du wirst ja nur krank oder kannst ja nicht schlafen, wenn der kalt ist. Ja, und dann habe ich jetzt eine kleine Bäckerei gefunden, habe mir 2 komplette Pizzen gekauft, aufgeschnitten in Hälften. Mir biegt noch Mozzarella. Und Tomaten nicht am Knie und am Schuh. Aber es war so geil. Wäre. Und ja, wenn ich jetzt am Tracker schaue, sehe ich, die anderen 3 fahren noch nicht. Und ja, das heißt, es passt schon. Auch wenn ich jetzt noch nicht so ganz flüssig unterwegs war, aber ich komme wieder in den Rhythmus rein. Und leicht ist es jetzt für keinen mehr. Also, was willst du machen? Außer hinhalten, Tomatenflecken vom Knie wischen und lachen.
Ja, ist total lustig. Du hängst ein bisschen her, du jammerst ein bisschen. Oder Sudan, wie wir heute gelernt haben. Und gleiche Stelle, also nach der Ortsdurchfahrt Sestri Levante, 24 Stunden später, habe ich einfach an so einen komplett gegenteiligen Moment gehabt.
Ja, das ist eins von dir, du hast meistens Sprachnachrichten gehabt, das war glaube ich ein Video und es hilft jetzt im Podcast natürlich nichts, aber ich möchte es nur dazu sagen, man sieht einfach wirklich, wie du komplett feierst und wie du komplett glücklich bist und komplett abgehst in dem Moment.
Ah, sorry für den Spam, aber es ist gerade, ich habe gerade so hoch, es ist so geil. Ich habe Tränen in den Augen. Ich fahre da mit 230 Watt den Scheißberg auf
voll die geile Playlist am Ohr. Sing mit, ich hab richtig Gänsehaut, weil es gerade alles so geil anfühlt. Und das muss man einerseits archivieren für später, weil es geht schnell, dass es wieder nicht so geil ist. Aber ich sitze seit einer Woche auf dem Radl. Ich darf beim scheiß CTA am Start sein. Ich bin schon 2000 und irgendwas Kilometer gefahren. Ich muss noch 8 Tage Radl fahren. Aber jetzt gerade ist es so, so geil.
Es ist eine Freude, das zu hören, und ja, wir wissen, wie schnell das kommen kann, so eine Hochphase, und dass das halt auch nicht ewig hält.
Ja, und wenn ich es mir jetzt wieder anhöre, wieder Gänsehaut, weil ich das sofort fühle. Also ich weiß genau, wie es mir da gegangen ist, wie ich das gefeiert habe, wie was das für ein geiler Moment war. Also dieser ganze Anstieg, das war einfach so großartig, das war so unglaublich. Also kann man gar nicht beschreiben, das muss man fast fühlen, und das kann man nur in dem Sport. Also das sind so unglaubliche Emotionen, das war wirklich großartig. Und man weiß, solche Hochs halten nicht lang an, aber von dem habe ich richtig, richtig lang zehren können. Also man kommt dann, wenn man diesen letzten Pass geschafft hat, geht es eigentlich bis Pisa, fast bis Siena, flach dahin, also kurz vor Siena beginnen die Hügel. Ganz so weit hat es nicht gehalten, aber von dem habe ich richtig lang gezehrt, und das war hoch, das habe ich echt lang geritten und ausgekostet.
Was ja dann meistens auch dazu kommt, wenn du so intensive Emotionen hast, und du hast ja gesagt, du hast gerade Musik gehört und eine geile Playlist im Ohr. Man wird auch ewig lang wissen, welche Musik man genau gehört hat in dem Moment. Weißt du das noch?
Ja, und möchte ich lieber nicht sagen. Also okay. Ich schimpfe immer über deinen Musikgeschmack, aber die Playlist in dem Moment ist jetzt auch nichts, womit wir hausieren gehen.
Aber gut, dass du dann so offen bist und deine Fernsehgewohnheiten ausbreitest. Aber ich bin grundsätzlich auch der Meinung, über Musik muss man nicht reden.
Ja,
wichtig ist, sie zu fühlen.
Die fühlt jeder anders, ganz genau. Was aber schon dazu kommt, aber aufgrund des Hochs war es nicht so schlimm. Ja, nach La Spezia bis Pisa, da fährt man so dem Meer entlang, Massa und so weiter. Und
traumhaft.
Da habe ich echt entweder, also ich glaube, da haben alle, mit denen ich bis jetzt geredet habe, geschimpft. Ich weiß nicht, haben alle eine scheiß Route gehabt oder geht's da einfach nicht besser? Das war so zweite Reihe hinterm Meer, hinter diesen ganzen Strandbars, zwischen den Hotels. Das war richtig zach.
Das ist witzig, das war für mich so ein absolutes Highlight. Ich glaube, das war von den Emotionen her für mich so eins der Top-3-Erlebnisse im ganzen Rennen. Ich habe dort so, da habe ich nämlich feuchte Augen gehabt, weil es so gut dahin gegangen ist. Ich habe quasi meine Startschwierigkeiten überwunden an dem Tag. Es ist die Sonne rausgekommen, die Sonne war noch ganz flach, es hat so gedampft und die feuchte Straßen ist langsam getrocknet, es hat alles so gespiegelt. Da habe ich super Musik im Ohr gehabt und bin da einfach in der Ebene dahin gezogen. Und ja, ich habe nasse Socken gehabt, die mir eigentlich aufgehalten habe für den zweiten Teil des Rennens, frisches Paar Socken, die waren dann nach kurzer Zeit wieder komplett durchnass. Und die bleiben dann auch den ganzen Tag nass. Aber egal. Und ich kenne halt diese Gegend, da geht es ja bei Forte di Marmi durch zum Beispiel. Und ich war einmal Trainingslager 2017 vor dem Race Across America, und ich bin halt diese Strandstraße da einige Male gefahren. Und da gibt es aber dafür keine Ampeln. Ich meine, wenn du ganz, ganz vorne fährst, hast du halt mehr Hindernisse, aber in der zweiten Reihe hinten, da kannst du halt wirklich so 1,5 Stunden wirklich komplett Gas geben. Und mir hat das so gefreut, ich habe da echt so die größten Glücksgefühle gehabt und habe noch dazu gemerkt, dass ich jetzt gerade auf Platz 2 nach vorne gefahren bin, und ich habe gedacht, passt, hey, perfekt, jetzt komme ich nach Pisa, da kenne ich die Stadt gut, und dann kommen wir nach Siena, das haben wir irgendwie alle schon gesehen jetzt beim Unknown Race, und ich bin im Training einmal abgefahren, den Parcours, und da war ich so richtig auf dem Hoch bis kurz vor Siena, dann ist bei mir so das nächste Loch gekommen, so in der Vormittagshitze, als es dann richtig schwül und warm geworden ist.
Ja, Ortsdurchfahrt Pisa. Du hast gesagt, du hast einen guten Witz gerissen, den keiner verstanden hat. Ich habe in Pisa wirklich einen Premium-Witz gerissen und habe einfach null Reaktion drauf gekriegt.
In Pisa gibt es auch einen Minimundus und da haben sie einen kleinen Eiffelturm hinbaut. Bitte kompletter 10 von 10 Witz. Also, schon sehr lustig.
10 von 10, ich bin mir nicht sicher, ob ich 10 von 10 gebe, aber so 6 Punkte gehen sie auf meiner Skala sicher aus, mindestens.
Also ich meine, einen Witz, den man erklären muss, ist immer schlecht, aber ich bin durch Pisa durchgefahren und habe tatsächlich so ein halb verschwommenes Foto vom schiefen Turm zusammengebracht. Und in Österreich, in Klagenfurt, gibt es was, das heißt Minimundus. Und da sind so weltweite Sehenswürdigkeiten maßstabsgetreu nachgebaut. Und da gibt es natürlich auch den schiefen Turm von Pisa. Und der Witz ist Eiffelturm und Minimundus. Ja, aber null Reaktion. Also in meiner WhatsApp-Gruppe hat echt niemand drüber gelacht. Zum Glück hast du jetzt drüber gelacht. Das hat mir jetzt sehr gefreut.
Ja, ich bin ein sehr höflicher Mensch. Wie ist es dann für dich weitergegangen Richtung Siena?
Ja, also ich war in San Gimignano Trainingslager und bin auch das Unknown Race gefahren. Also so ab und war auch eine Woche vor dem Unknown Race in Lucca. Das heißt, so alles rund um Pisa nach Siena habe ich sehr gut gekannt und ich bin das erste Mal, also nicht einmal im Trainingslager habe ich das geschafft, durch Poggi Bonzi durchgekommen, ohne, gefühlt ohne einen Navigationsfehler zu machen, weil beim Unknown Race bin ich ja in Poggi Bonzi vor der gesperrten Brücke gestanden, die gerade neu gebaut wurde, und im Trainingslager bin ich gefühlt jedes Mal irgendwie da falsch gefahren und habe nie den perfekten Weg durchgefunden. Und jetzt, in diesem Rennen, habe ich es dann tatsächlich geschafft.
Ja, bei mir war es ein bisschen anders, aber das war wahrscheinlich wieder so eben die so ein kleines Mittagstief. Ich bin schon öfters dort in der Gegend gewesen. Ich habe die Route richtig geplant, aber ich bin dann einfach ein bisschen von der Route abgekommen. Da waren, weiß nicht, Verkehrsschilder, irgendwie steht gefühlt auf 10 verschiedenen Verkehrsschildern, steht immer um, dort geht's nach Siena, dort geht's nach Siena. Und nachdem ich halt geglaubt habe, ich kenne das eh schon und ich bin dort einige Male schon durchgefahren, habe ich zu wenig auf meinen Radcomputer geschaut und dann bin ich halt ja irgendwie eine Schleife gefahren von 2-3 Kilometer Umweg. War jetzt nicht wahnsinnig dramatisch, aber das sind halt immer so Dinge, die passieren, wenn du halt nicht mehr so hundertprozentig im Fokus bist. Aber trotzdem habe ich in Siena direkt das richtig gut erwischt, weil wenn du da einfach nur gerade hinfährst ins Stadtzentrum, wo halt dann der Parcours losgeht, dann hast du sehr viel Fußgängerzone. Teilweise Radfahren verboten oder auch nicht, das weiß niemand so genau. Theoretisch ja, aber in der Praxis fahren dort sehr viel Leute mit dem Radl. Aber es ist halt einfach irrsinnig viel los und du kannst dort kaum Radl fahren zu gewissen Uhrzeiten, weil einfach alles voll ist mit Menschen. Und da habe ich schon einen Weg gefunden ins Zentrum von Siena, dass ich halt einen kleinen Umweg mache, aber das waren wirklich dann Straßen für Autos und dann habe ich fast bis zum Hauptplatz hin mit dem Radl, ohne durch Spaziergänger irgendwie bremst zu werden, gut hinfahren können.
Jetzt bin ich zum dritten Mal da, jetzt könnte man langsam einmal den Weg zum Campo merken und nicht jedes Mal so komplett überrascht sein.
Also, bist du festgesteckt, oder? In Menschenmengen?
Ich habe das Glück gehabt, also bei mir war es schon finster. Ich weiß jetzt nicht, wie spät es genau war, weil es dürfte so 10, 11 gewesen sein. Also Fußgänger waren nicht mehr so viele, aber es waren doch noch einige und dann immer wieder größere Touristengruppen, wo jemand mit Schirm oder mit Fahne vorhergegangen ist. Aber kurz vor Siena Innenstadt, bevor man aufs Kopfsteinpflaster kommt, taucht vor mir natürlich wieder die Leila auf. Und dann sind wir so im Tandem, jeder ein bisschen einen anderen Weg, einmal wieder sie rechts, dann ich links, und aber am Campo haben wir uns wieder getroffen, jeder ist durch einen durch einen anderen Eingang auf den Campo. Und ja, ich habe am Campo wieder ein bisschen Zeit verschwendet. Ich habe mich umgezogen. Ich habe vielleicht war es noch gar nicht so spät. Ich glaube, ich habe erst dort die Warnwesten angezogen. Vielleicht war es noch früher. Vielleicht war es erst 8:30, 9. Und sie war schon weg und ich bin dann ein paar Minuten hinter ihr dann wieder hinterher.
Also wer den berühmten Piazza del Campo in Siena nicht kennt, bitte unbedingt einfach Fotos anschauen, im Internet suchen, Google-Fotos, wie auch immer.
Oder den James Bond anschauen.
Ja, ja. Unglaublich. Unglaublich schönes Stadtzentrum. Warst du dir sicher, ob man da mit dem Radl durchfahren darf über den Piazza?
Ja, also ich bin ab Unknown Race oder im Trainingslager, ich bin da immer mit dem Radl gefahren und schauen wir mal, ob jetzt noch eine Strafe kommt vom TCA, wenn das Ergebnis official wird, aber ich glaube, das war halbwegs erlaubt. Also die Lail ist hat auch nicht geschoben.
Ich bin gegangen am Hauptplatz in Siena. Kann aber sein, dass ich der einzige Depp bin, der das so gemacht hat. Da habe ich mir gedacht, auf keinen Fall einen Regelverstoß. Da wird sicher ein Fotograf vom Rennen stehen, ein offizieller. War, glaube ich, nicht so. Ich habe keine Fotos gesehen von Siena. Aber trotzdem, da war ich mir nicht sicher, weil laut den Online-Tools und Google Maps und so weiter ist dort schon Fahrverbot. Aber ja, hat halt vielleicht 2-3 Minuten, habe ich mir gegönnt und dafür habe ich die wunderschöne Atmosphäre dort ein bisschen genießen können, weil ich war wirklich dort so Samstag zu Mittag. Da war natürlich sehr viel los und ja, das war immer wieder oder ist immer wieder ein cooles Erlebnis dort in Siena zu sein. Und dann geht's eh schon los. Parcours.
Da beginnt der Parcours direkt am Campo. Ich habe zuerst den Beginn des Parcours nicht gefunden, war gar nicht so einfach. Aber ja, dann geht's auf den Parcours.
Was erwartet uns da? 2/3 der Distanz sind ungefähr auf Schotterstraßen. Flo, du bist unser Profi, unser Pro-Tour, unser World-Tour-Experte. Weißt du, wie viel die Route, also unser Parcours, sich mit der Originalstrecke des Profirennens überschneidet?
Genau nicht, aber einige der geschotterten Abschnitte, die wir gefahren sind, sind auch Strade Bianche. Abschnitte. Das sieht man dann auch gut an den Strava-Segmenten, wo man dann durchfährt. Und die Verbindungsstücke, da waren teilweise ein bisschen abenteuerliche Sachen dabei, die ganz sicher nicht offiziell Strade Bianche sind.
Genau, aber ich habe das auch eben irgendwo, es ist lustig, es gibt so wie meistens bei Tour oder Giro oder Vuelta-Etappen, man findet fast nie im Vorfeld bei der Ausschreibung die ganz exakte Routenbeschreibung oder eine GPX-Datei oder so irgendein File, wo man das wirklich im Detail anschauen kann. Da stehen meistens nur die Ortsnamen drinnen und vielleicht irgend so eine schematische, grobe Karten. Bin ich nicht gut genug, um das zu finden oder hat das vielleicht auch den Grund, dass man das ein bisschen also Datenschutz oder zur Sicherheit der Fahrer vielleicht nicht so im Detail veröffentlicht? Weißt du das?
Also es gibt, ich finde diese Straßenkarten, also wenn man zuschaut beim Giro oder bei der Tour, was ich beides schon erlebt habe, findet man anhand dieser Straßenkarten, dieser, wie du das in schematischen Darstellungen, immer direkt auf die Strecke. Also das ist nie ein Problem, also das ist schon sehr detailliert und genau. Aber man findet im Vorfeld eigentlich, oder habe ich auch noch nie gefunden, GPX-Dateien. Man kann es dann im Nachhinein, wenn man den Profis folgt auf Strava, kann man sich das anschauen. Aber vorher, dass das als GPX oder Strava veröffentlicht wird, habe ich jetzt auch noch nicht gesehen.
Ja, da habe ich einfach einen Denkfehler gehabt. Ich habe nicht so weit gedacht, dass ich auf Strava irgendeinen Profi quasi stalken könnte, der bei der Strade Bianche mitgefahren ist. Jetzt war ich mir eben nicht sicher, wie viel wirklich wir von der Originalroute fahren. Aber von diesen schematischen Karten war mir auch klar, dass man in groben Zügen sehr nah bei der Streckenführung der Profis sind. Natürlich manchmal wahrscheinlich Nebenstraßen oder sowas, aber grundsätzlich waren wir sehr, sehr ähnlich dabei.
Wenn du tagsüber müsstest da diese, ich nenne es jetzt einmal Kilometersteine gesehen haben, die waren dann auch immer, da ist dann einmal gestanden, das ist jetzt ein Teil der Strade Bianche.
Wie ist es dir am Parcours gegangen? Was hast du erwartet, erhofft, befürchtet und wie warst du ihn wirklich?
Ja, also ich war da vollkommen davon überzeugt, dass das relativ einfach und sehr, sehr gut fahrbar sein wird. Im Trainingslager bin ich Teile der Strade Bianche gefahren. Beim Unknown Race bist du das gefahren?
Ja, vor dem Rennen, genau. Bin ich
vor dem Unknown Race.
Das TCR-Segment gefahren, das aber jetzt nochmal ein bisschen geändert haben, also es war nicht ganz gleich.
Ja. Und hast auch gesagt, das ist sehr gut fahrbar. Und ja, was wir beide irgendwie nicht gedacht haben oder ich nicht gedacht haben, wir sind im Frühjahr dort. Die Strade Bianche findet auch im Frühjahr statt. Und die Straße wird ein bisschen auch hergerichtet für dieses Rennen. Und dann passiert lang nichts und über die Sommermonate, es sind sehr, sehr viele Touristen auch dort. Das sind auch alle Straßen, die mit dem Auto befahren werden. Also das sind jetzt nicht wie bei Paris-Roubaix, wo man nur mit dem Radl oder gar nicht fahren darf, sondern das sind ganz normale Straßen, die auch zu Hotels und Sehenswürdigkeiten, die man einfach ganz normal fährt. Dementsprechend waren diese Abschnitte richtig schlecht benannt und eigentlich, vielleicht war es auch die Erwartungshaltung, dass ich mir gedacht habe, das wird super easy, aber es war dann doch recht herausfordernd, muss ich sagen. Es waren auch viel so Washboards, die richtig unangenehm zu fahren sind und teilweise war am Straßenrand dieser Schotter richtig tief, also dass man da mit dem Vorderreifen mal richtig eingesunken ist.
Ja, ich bin froh, dass es nicht nur mir so gegangen ist, sondern auch dir. Ich bin nämlich auch sehr, sehr überrascht, was mich da erwartet hat. Habe überhaupt nicht damit gerechnet. Und ich habe zur Mitte ungefähr des Parcours hab ich was aufgenommen, weil da haben wir ein kurzes Stück Asphalt wieder gehabt zwischen den Schotterabschnitten.
Hey, die Strade Bianche war im Training gar nicht so schlimm. Sie haben jetzt aber die Strecke noch leicht verändert. Jetzt war die erste Gravel Sektion, Sektor, deutlich länger. Alter, das ist halt mit 100 Kilo Systemgewicht, gell? Mit volle Flaschen. Fährst du halt einen 10% Anstieg anders auf wie der Pogacar. Wenn das Hinterradl ein bisschen einsinkt, das Vorderradl sehr seinen Weg sucht, und dann habe ich einige Male die 400 Watt ein Zeitl gucken müssen, dass ich da aufwärts komme. Und bergab ist halt auch zum Aufpassen, weil es sind harte Querrühren, wache Passagen, wo du gescheit einsinkst und dann wieder mal ganz kompaktes, was du zielen kannst. Aber es ändert sich halt immer fort. Und 10% Abfahrt mit dem Gewicht und einem hohen Schwerpunkt, da fahre ich jetzt sicher nicht auf Teufel komm raus. Also für die Durchschnittsgeschwindigkeit aufs Ganze gesehen nicht sehr zuträglich. Aber immer Schritt für Schritt. Ich glaube, 3 Schotter-Sektionen haben wir. Dafür ist es schön heiß und super seitenwindig. Macht es noch ein bisschen schwieriger, wenn du deinen seitlichen Schwerpunkt auch noch kontrollieren musst und das Vorderradl ein bisschen einsinkt und das Hinterradl rutscht. Aber es geht schon.
Flo, du warst ja deutlich später dort als ich, also irgendwann in der Nacht hast du auch noch mit Windböen zu tun gehabt oder war's dann am Abend wieder ruhiger, weil ich hab echt wirklich, weißt du, mit ordentlich Körpergewicht tut der Seitenwind normal nicht so weh, aber es hat wirklich ordentlich von der Seite her geblasen dort.
Nein, ich hab keinen Wind mehr gehabt, zumindest nicht, dass ich mich erinnern könnte, also dürfte nicht so schlimm gewesen sein. Ich hab ganz am Anfang auf der ersten Schotterpassage habe ich eine falsche Abzweigung erwischt, weil meine hinterlegte Garmin-Karte beide, also ich war vor so einer Kreuzung und Garmin hat beide nicht hinterlegt und nicht erkannt und deswegen habe ich gedacht, naja, probiere einmal die linke und das ist immer schlimmer geworden, der Schotter und plötzlich bin ich vor so am riesigen Hund gestanden, der mich komplett, also das war im ganzen Rennen, wir kommen noch zum Balkan, die schlimmste Hundebegegnung. Also da habe ich wirklich richtig Angst gehabt. Und dann haben wir gedacht, ja, schauen wir nochmal. Ich habe dann ausgezoomt, also reingezoomt weiter und dann habe ich gesehen, okay, ich bin ein bisschen neben der Linie. Und bin dann zurück und habe dann den anderen Weg genommen. Aber diese Hundebegegnung, weil der ist also vollkommen aus dem Nichts gekommen, der war riesengroß, der hat die Zähne gefletscht. Da habe ich richtig Angst gehabt kurz, aber ich habe mich zurückziehen können und bin dann wieder auf die richtige Strecke gekommen. Und es war bei mir eben, wie gesagt, es war finster, es war in der Nacht und ich habe das Glück gehabt, dass ich tatsächlich direkt am Parcours, circa in der Mitte vom Parcours, einen Schlafplatz gefunden habe. Also das war wirklich 100 Meter vom Parcours entfernt und da habe ich dann um 0.58 Uhr eingecheckt, habe bis 5.17 Uhr geschlafen, also wieder knapp 4,5 Stunden Stehzeit. Und wenn ich mir jetzt da eben von der letzten Schlafpause, die wir in der Folge auch schon besprochen haben, bin ich gefahren 360 Kilometer, verstrichene Zeit 20 Stunden, Zeit in Bewegung 17,30, also wieder relativ viel Stehzeit. Genau, das war, also ich habe einmal recht lang eingekauft in Massa, da habe ich mich ein bisschen auf den Bordstein gesetzt und am Campo dürfte dann diese, wo ich gesagt habe, ich habe nur kurz die Warnwesten anzogen, dürfte dann wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Zeit verstrichen sein. Ich habe kurz vor der Schlafpause hat mir die Leil überholt, die hat mir dann noch gesagt, ah ja, du schlafst in Castelnuovo. Du hast mir das Zimmer weggeschnappt, ich habe das auch noch gesehen auf Booking.
aber sie hat, für sie war es dann schon ausgebucht, oder wie?
Genau, aber sie hat ein bisschen weiter später auch noch am Parcours was gefunden. Also unglaublich, wie oft ich die getroffen habe.
Hat so sie wieder auf Gravel einfach dich überflügelt, oder? Ich meine, sie hat ein Gravel-Bike gehabt und wie wir auf der Aufnahme gesehen haben, auf der Sieta, sie fährt wirklich gut auf Gravel.
Ich habe gar nicht gesehen, dass ich sie überholt hätte. Sie ist ja vor mir aus dem Campo raus, aber sie hat mich dann wieder überholt. Also ich dürfte sie irgendwo überholt haben, habe es aber nicht gemerkt. Vielleicht war sie einkaufen am Straßenrand, was weiß ich. Genau, und sie hat aber dann auch was zum Schlafen gefunden. Und in der Früh, relativ in der Früh.
Darf ich noch kurz was ergänzen? Ja. Nur eine Erklärung, weil ich habe das schon öfters einmal gehört, dass das für viele Leute nicht so ganz logisch ist, ob man auf dem Parcours überhaupt quasi kurz mal von der Strecke weg darf, einkaufen, Rad reparieren, schlafen oder so. Manche glauben, man muss das in einem Stück durchfahren oder man muss permanent quasi auf der vorgegebenen Route bleiben. So ist es nicht. Man kann auf dem Parcours ganz gleich wie überall anders einfach einmal die Strecke verlassen, eine Schlafpause machen. Man muss jetzt nur wieder am gleichen Ort auf die Strecke hin und quasi wirklich vom Start bis zum Ende den Parcours auf jeden Meter sozusagen genau abfahren. Darf aber natürlich zwischendurch schon einmal stehen bleiben oder die Strecke verlassen.
Genau, und dann bin ich in der Früh weitergefahren. Vielleicht kannst du dich an das Stück erinnern. Das war für mich in meiner Erinnerung das steilste und schwierigste Stück. Da fährt man durch so einen Ort durch, dann kommt man zu einem Bahnschranken und dann geht's wirklich fast senkrecht, kerzengrad, ohne Serpentine rauf. Man sieht ganz rauf und es ist so ein ewig langer Anstieg. Das war für mich das schwierigste Stück am ganzen Parcours.
War das auf Schotter oder war das ein Asphaltstück?
Das war auf Schotter.
Ja, ich habe da ein paar so in Erinnerung, die so sehr steil waren und ohne Kurven nach oben, ja. Mhm.
Auf diesem Stück jedenfalls hat mich die Leil überholt und das war dann tatsächlich das letzte Mal, dass ich sie gesehen habe. Es war total lustig, am nächsten Anstieg ist das Mediateam vom TCR gestanden.
Ich habe gerade ein Interview für den Lost Dot Podcast gegeben. Also, falls mir jemand hört in den nächsten Tagen, ist jetzt gerade passiert.
Tatsächlich haben sie das auf Instagram auch veröffentlicht. Also, es gibt zwei Beiträge, eins mit Foto, wo sie kurz sagen, dass der Kraschitzer vorbeigefahren ist. Und dann gibt es einen kurzen Podcast-Ausschnitt auch noch, wo ich zu hören bin.
Sollst du das vielleicht noch anhören?
Hast du das zufällig da? Und zwar genau jetzt.
What's the best thing about Italy?
The tuna paste.
So you can eat it directly while you're riding, yeah?
Directly like this.
Oh my god. The noise is horrible.
There's a question. After eating sweet for 6 days straight, something different.
And you've got protein inside, no?
Yeah, I think so. It's tuna. I cannot eat Haribo all the time.
So the race is not just about the legs, it's also about the guts.
Yeah.
Und ich habe dann danach, also als ich das Rennen dann auf Instagram Revue passieren habe lassen, habe ich gesehen, dass da in dem kurzen Beitrag, wo ich auch erwähnt bin, drin steht, ja, die Lale Wilcox ist auch durch, hat aber gesagt, sie hat keine Zeit für ihr Interview, weil sie muss zur Fähre fahren. Und ja, ich habe zu dem Zeitpunkt die Fähre überhaupt noch nicht am Schirm gehabt. Und ich habe mir gedacht, wie viel Zeit werde ich schon verlieren, wenn da das Medienteam ein bisschen neben mir her spaziert und ich ein paar Fragen beantworte. Ja, hat sich für mich nicht ausgezahlt. Hätte es wohl mit der Lale halten sollen.
Ich glaube, ich weiß nicht, ob es die gleiche Stelle war, aber bei mir war es auch so ein sehr, sehr langer Anstieg, der auch schwierig war und steil. Und da ist der Jake vom Medienteam auch da gestanden mit seinem Mikro und hat uns geinterviewt. Also anscheinend auch die vor und hinter mir. Allerdings ist von mir dann kein Highlight-Reel auf Instagram gelandet. Und den offiziellen Podcast vom TCR haben wir noch nicht angehört, so wie die letzten Jahre oft gemacht während den Rennen. In diesem Jahr war ich irgendwie nicht so in der Stimmung oder war zu fokussiert und habe mir das nicht angehört, mache ich vielleicht jetzt noch. Jedenfalls habe ich beim Interview mit dem Medienteam auch erzählt, das war wirklich ein paar Minuten vorher, dass bei mir gerade ziemlich ja schlecht gelaufen ist oder dass ein bisschen was passiert ist. Und ich habe das dann selbst auch gleich nachher nochmal aufgenommen. Ich habe mein Handy quasi, du kannst dort nicht einhändig fahren, aber ich habe mein Handy auf die Handyhalterung, auf den Aerobus geklemmt und auf Record gedrückt und ja, mit ganz frischen Emotionen berichtet.
Zwei Sachen kann ich euch jetzt erzählen. Das erste ist ein Sturz, den ich gerade artistisch nicht gehabt hab. Relativ steil bergab. Dann diese wilden Querrühen mit losen Steinen da drauf. Und ich werde beim Bremsen eh acht geben. Hab aber gemerkt, das nimmt eine geschissene Dynamik an. Weißt du, wenn die Rühen knapp aneinander sind, dann schüttelt sie durch. Aber wenn sie irgendwie eine gewisse Weite haben, dann fährst du jede Rühen so aus und dann fängst du zum Schaukeln und Springen an. Und das hat mit dem Bremsen irgendwie nicht so richtig zusammenpasst. Ich habe bremsen müssen, weil da Kurven war. Oder Kurven gekommen ist. Und mir hat schon ein bisschen nach außen getragen. Dann war die Straße noch nach außen hängend. Und dann habe ich gemerkt, scheiße. Entweder druckt es mir jetzt aus, oder ich bremse stärker, dann wird mir das Vorderradl wegrutschen. Und dann habe ich irgendwie bremst und abgetragen hat es mich. Und im letzten Moment bin ich dann einfach vom Radl gesprungen. Das Radl ist in die Wiesen geflogen und ich bin ganz normal ausgelaufen. Ich weiß nicht, wie das gegangen ist. Ich habe nur einen Schürfer am Schienbein, weil ich irgendwo beim Radl hängen geblieben bin. Das würde ich gerne in Zeitlupe sehen. Ein Wahnsinn.
Ja, total witzig. Mir ist fast das Gleiche passiert. Auch kurz vor Ende des Parcours in so einer Abfahrt, diese Querrillen, dieses Washboard, das ist echt unangenehm. Man würde es wirklich um jeden Preis vermeiden. Das ist halt dann nur auf diesen Autospuren eigentlich und dann versucht man halt ein bisschen rechts oder links davon zu fahren. Da ist aber dieser Schotter so tief. Und dann fährst du, dann hat sie bei mir das Vorderrad eingegraben, hat sie leicht verdreht, also leicht aus der Spur. Und ich habe mir danach so Artist, ich war nicht mehr sehr schnell, ich habe das gut da bremst und habe dann auch artistisch eine Judo-Rolle gemacht, so nicht in den Straßengraben, sondern da war so eine leichte Böschung. Also ich war wirklich nicht mehr schnell und habe mir dann in dieser Böschung in der Wiese abgerollt. Es ist nichts passiert, weder mir noch dem Rad. Aber Ja, für das, dass ich von mir immer sage, ich bin ein technisch guter Radfahrer und ich schaffe das schon, natürlich super.
Also das heißt, du hast eigentlich einen kleinen Sturz gehabt, muss man sagen.
Ja, also ich bin nicht gestanden, so wie du, sondern ja. Ich habe mich abgerollt, ja.
Aber das, was ich da gemacht habe, ich verstehe bis heute nicht, wie das funktioniert hat. Ich bin wirklich, ich habe gemerkt, das Radl geht weg, ich hab's ausgelassen und bin also ausgeklickt und irgendwie automatisch, aber ich habe dann 3-4 Schritte bin ich ausgelaufen und bin echt mitten auf der Straße gestanden und das Rad ist hinter mir neben der Straße in der Wiese gelegen. Entweder büde ich mir das alles nur ein und in der Realität bin ich wahrscheinlich gestanden und umgekippt oder so. Nein, natürlich nicht, aber ich weiß nicht, ob man das dann selbst richtig einschätzen kann in der Hitze des Gefechts. Aber deswegen habe ich gesagt, ich würde das gerne auf Zeitlupe irgendwo sehen, auf Video. Ja, und ich muss sagen, ich war wirklich froh, dass das so gut ausgegangen ist, weil wenn du da um 3 km/h schneller bist, dann landest du vielleicht wirklich komplett unangenehm im Straßengraben. Und ich bin sicher nicht der beste Techniker, das gebe ich offen zu, aber nach 20 Jahren Radltraining habe ich glaube, es lässt sich nicht vermeiden, dass man ein bisschen was lernt beim Radfahren, aber wenn du auch sagst, das habe ich bisher gar nicht gewusst, dass du dort gestürzt bist, es war wirklich nicht ohne. Es war wirklich nicht so einfach.
Ja, also diese Parcours, man darf halt nie vergessen, wie lang man da schon unterwegs ist, bis man da hinkommt. Es wird wahrscheinlich auch, wenn die Strade Bianca in dem Zustand ist, in dem sie war im August, wenn du da frisch und ausgeschlafen und ohne Taschen hinkommst, wird es auch kein Problem sein. Aber es ist halt dann einfach, es wird halt alles immer ein bisschen schwieriger, je länger man unterwegs ist.
Ja, und das, obwohl wir wirklich perfekte Ausrüstung haben mit unseren Cyclet-Taschen, die ja echt sehr, sehr leicht sind und die leichtesten, die es gibt. Nur das Ding ist halt, wir fahren nicht mit leeren Seichertaschen, sondern das sind vollgepackt mit Essen, Trinken, Proviant. Und dann kommt halt trotz allem wieder einiges an Gewicht zusammen, ja. Apropos Versorgung. Jetzt hast du mitten am Parcours deine Schlafpause gehabt. Ich bin spät Nachmittag da noch fertig gefahren. Für mich war das ziemlich schwierig, unterwegs einzukaufen. Also ich bin bei keinem einzigen Geschäft vorbeigekommen. Auch die Ortschaften, die Dörfer, wo ich durchgekommen bin, da hat es nichts zum Einkaufen gegeben. Hast du in deiner Schlafpause auftanken können oder war es für dich auch mühsam? Bei mir ist es in erster Linie wirklich um die Flüssigkeit gegangen. Also ich habe in Siena noch eingekauft. Ich habe noch, glaube ich, 2 so Pizzabrote in meiner Handlebar Aerobar Bag eingepackt gehabt. Aber Flüssigkeit war wirklich knapp.
Ja, also ich habe in Poggio Bonzi, war ich eigentlich der Meinung, es wird alles zu haben und dann hat plötzlich der Lidl offen gehabt und dann habe ich wirklich so viel eingekauft, dass das bis zum Ende des Parcours tatsächlich gereicht hat. Es war ganz witzig, ich bin in Siena an dem Pizzastandl vorbeigefahren, wo ich während dem Unknown Race aufgetankt habe und Pizza gegessen habe und mein Garmin geladen habe, um noch bis ins Ziel zu kommen, weil ich da ja auch einen Fehler gemacht habe und den nicht rechtzeitig geladen habe. Aber ich bin wirklich mit dem, was ich da eingekauft habe, bis ans Ende des Parcours und nach dem Parcours ist es dann eigentlich eh wieder gegangen mit Einkaufen. Am Parcours wäre es auch schwer gewesen. Ich habe natürlich in meiner Unterkunft Wasser auffüllen können, aber zum Essen und Trinken habe ich nichts gekriegt.
Ich habe ein paar Mal Wasserleitungen bei Häusern gesehen, die waren aber abgesperrt, hast du aus der Ferne schon gesehen, da hängt irgendwie so ein Schloss drauf oder das sind abgeschraubt. Ich weiß nicht, ob du vielleicht durch das berühmte Radrennen so viele Radfahrer gibt, die halt einfach sie irgendwo Wasser und Anführungszeichen stehlen von privaten Häusern, dass die gesagt haben, hey, das wollen wir unterbinden. Ja, aus irgendeinem Grund war es dort wirklich schwierig und ich habe dann 5 oder 10 Kilometer vor Ende des Parcours war angeschrieben Agriturismo, also im Prinzip Urlaub am Bauernhof, so eine Ferienunterkunft. Und da habe ich mir gedacht, hey, dort scheint es sowas wie ein Lobby oder wie so ein Restaurant dabei zu geben, dort bin ich hin. Und dann steht da Niklas Châtelet an der Bar. Der hat mich auf dem Parcours irgendwann einmal überholt, war glaube ich nur 2-3 Minuten von mir. Der Victor Bassoni hat mich auch wieder überholt, war ein paar Minuten vor mir. Und dann triff ich ihn, Niklas, da drinnen. Und wir haben uns halt beide was zum Trinken gekauft. Er hat auch schon ziemlich fertig ausgeschaut, gleich wie ich. Und das war so lustig, weil ich habe gesagt, ja, in dem Moment habe ich halt echt Cola haben wollen. Und dann fragt sie mich, ob das Normale oder das Zero. Und ich habe gesagt, ja, natürlich, das Normale. Ich brauche ja Zucker, Energie. Und dann hat der Nikolas gesagt, er nimmt Cola Zero. Und das habe ich einfach überhaupt nicht verstanden. Wie kannst du eine Cola Zero trinken? Erstens schmeckt es katastrophal. Und wenn ich schon keinen Zucker haben will, dann trinke ich gleich ein Wasser. Aber Cola Zero ist irgendwie das sinnloseste Getränk auf der ganzen Welt, vor allem bei so einem Radlrennen. Das hat mich ein bisschen verstört, muss ich sagen.
Ja, ich habe vielleicht noch ganz kurz zum Abschluss, weil es mir jetzt gerade noch eingefallen ist, in meiner Unterkunft, das war irgendwie so ein Schloss, also war wirklich, es hat ja die Stadt irgendwie irgendwas mit Kastell geheißen, und da war das Fenster offen, gelüftet, und es war dann in diesem Zimmer so kalt, dass ich das erste Mal in einem Rennen meinen Schlafsack ausgepackt habe, und ich habe dann tatsächlich in diesem Zimmer nach dem Duschen mich in den Schlafsack eingewickelt und habe im Schlafsack geschlafen.
Gut, dass du mit dabei gehabt hast.
Ganz genau, sonst hätte ich ihn bis dato umsonst mitgenommen. Die Rettungsdecke hätte ich nicht auspackt und dann hätte ich wahrscheinlich frieren müssen in der Nacht.
Wir haben jetzt die letzten Episoden immer somit beendet, dass wir beim Checkpoint angekommen sind. Heute haben wir keinen Checkpoint, sondern das Ende des Parcours und glauben, dass das ein guter Schluss ist für die Episode. Das nächste Mal haben wir wieder einen Checkpoint oder vielleicht sogar schon die Fähre, je nachdem, wie weit wir dann beim Erzählen kommen.
Genau, und ihr müsst nicht frieren, weil am Montag hört es uns schon wieder.
Oder am Donnerstag, je nachdem. Mir geht es wie im Rennen. Ich weiß nicht mehr, welcher Tag
das ist. Das wird eine Donnerstagsfolge, stimmt. Die Montagsfolge haben wir ja schon aufgenommen. Es ist egal. Wir hören uns jedenfalls, ihr hört uns, und lasst ein paar Kommentare da, gebt uns ein paar Bewertungen, empfehlt den Podcast weiter oder unterstützt uns auf Steady. Wir freuen uns über alles. Wir freuen uns auch über Feedback. Schreibt uns, stellt uns Fragen, und wir werden versuchen, das so gut wie möglich zu beantworten.